Ja, auch nochmal ein Hallo von mir. Die Renate hat schon das Thema so vor ein bisschen angeschnitten. Ja, fast alle sind von uns schon einmal in eine fremde Umgebung gezogen. Sei es wegen der Arbeit, der Ausbildung, des Studiums oder sonstigen Dingen. Ihr kennt niemand, nun vielleicht doch ein paar Leute. Ihr kommt mit eurem ganzen Umzug in die fremde Stadt, und irgendwie hat man ein mulmiges Gefühl. Und ein paar Fragen kommen auf. Ist das hier wirklich die richtige Stadt für mich? Warum bin ich ausgerechnet in diese Stadt gezogen? Oh Mann, wäre ich nur dort geblieben, wo ich eine vertrauenswürdige Umgebung habe, wo ich sicher mich fühle und wo ich mich geborgen fühle. In einer sehr ähnlichen Situation befanden sich auch die Israeliten. Denen schrieb Jeremia einen Brief, aus dem ich euch ein paar Verse vorlesen möchte. Sie stehen in Jeremia 29, die Verse 1, 4 bis 7 und 10 bis 14. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Und ab Vers 4, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, so geht's auch euch wohl. Und dann ab Vers 10 und 14. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Ich habe euch eben nochmal bewusst gemacht, dass es nicht selten vorkommt, in einer neuen Umgebung wohnen zu müssen. Aber wie ihr am Predigttext festgestellt habt, ist die Situation nicht hundertprozentig vergleichbar. Stellen wir uns einmal vor, wir befinden uns zeitlich ca. 600 vor Christus. Die Menschen, sprich die Israeliten, standen nicht vor der Entscheidung, in eine neue Stadt zu ziehen. Sie hatten keine Wahl. Sie mussten einfach in die Stadt Babel. Denn dort regierte der König Nebukadnezar, und der fragte nicht, ob die Leute in sein Land ziehen wollten. Sie mussten einfach, denn die Babylonier haben auch ihre ganze Stadt zerstört und sie zwangsdeportiert. Warum wurde das Land zerstört und das Volk verschleppt? Nebukadnezar hatte Jerusalem vernichtet und die Menschen zu sich genommen. Das war die Strafe Gottes für den Ungehorsam des Volkes. Gott hat ein anderes Volk dazu benutzt, dies auszuführen. Das Volk war über diese Situation nicht so glücklich. Genauer gesagt, sie waren sehr unglücklich darüber. Sie kamen in ein Land, in der sie Fremde und Heimatlose waren. Sie kamen an, hatten kein Zuhause, keine Zukunft und keine Perspektive für ihr weiteres Leben. Die einzige Hoffnung war vielleicht ihre baldige Rückkehr nach Jerusalem. Doch wann würde dieses sein? In dieser Stadt fühlten die Menschen keine Geborgenheit und Sicherheit mehr. In der vertrauten Stadt Jerusalem war das anders, nicht nur wegen des Tempels. Die Straßen von Babel kannten sie nicht, geschweige denn ihre neuen Wohnungen, die sie hatten oder in denen sie gezogen sind. Alle Gegenstände, die sie einmal besessen hatten, wurden zerstört. In Jerusalem ist für die Leute die Welt zusammengebrochen. Und in Babel haben sie einen Schock fürs Leben bekommen. Sie hatten ja dort nichts. In Jerusalem gab es den Tempel, viele Paläste und ihre schönen Häuser. Doch alles, was sie hatten, war von den Babyloniern zerstört, geplündert und vernichtet worden. Und genau zu dieser Zeit lebte der Mann Jeremia. Ich sage euch, der Mann hatte es nicht leicht mit diesem Volk gehabt. Er hatte kein öffentliches Rederecht als Prophet, weil er keine Frau und auch kein eigenes Land besaß, geschweige denn Landwirtschaft hatte. Diese waren die Grundvoraussetzungen, damit er als Prophet in der Öffentlichkeit anerkannt war. Gottes Wort auszusprechen, also das Rederecht besaß. Er musste vom Volk anerkannt werden, damit die Leute überhaupt erstmal über seine Rede nachdachten. Als Gott ihn zum Prophet gerufen hatte, war Jeremia sehr jung. Und er hatte zu sich kein großes Vertrauen. Doch trotz der wirklich komischen Umstände erwählte Gott gerade ihn zum Propheten. Und weil er von Gott erwählt ist, deshalb bekommt er von Gott das Rederecht. Dann schauen wir uns doch einmal genauer an, was der Jeremia uns sagen wollte. In Vers 7. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, so geht's auch euch wohl. Was wollte Gott mit diesem Satz zu dem Volk sagen? Das Volk wurde nicht liebevoll in ihrem neuen Land und gleichzeitig in der Gefangenschaft aufgenommen. Doch das Volk sollte so leben, wie es Gott vorher geboten hatte. Zum Beispiel war es Gott wichtig, dass das Volk den Feiertag heiligte. Das Volk heiligte den Feiertag und hat damit einen Unterschied zu dem einheimischen Volk gemacht. Das andere Volk sollte sehen, dass die Israeliten ganz anders sind. Die anderen sollten die Liebe sehen, die das Volk Israel von Gott bekommen hat. Trotzdem gebot Gott dem Volk, dass sie keinen Hass, keine Rache, keine Vergeltung gegenüber den Menschen aufbauen sollten. Sie sollten eher gute Gedanken gegenüber den Menschen zeigen. Tja, was sind das für gute Gedanken? Hilfsbereitschaft, Anerkennung, Wertschätzung, Einfühlungsvermögen, damit sie verstehen, wie das Volk Israel von den anderen in die Enge getrieben wurde. Auch meint damit, dass das Volk sich für die Feinde einsetzt, für sie da ist und ihnen Gutes tut. Das meinte Gott. Auch heißt es, dass sie nicht jammern sollten über die schreckliche Situation, in der sie in der Gefangenschaft lebten, sondern das Volk sollte in dieser schwierigen Situation auf ihren Gott vertrauen. Er hält schließlich die Zukunft in seiner Hand. Ihren Gott mussten sie ganz neu kennenlernen, damit sie ihm vertrauen konnten. Das Volk Israel bekam von Gott den Auftrag, für die Stadt das Beste zu suchen, damit sie ein Vorbild für die Babylonier waren. Die Babylonier mussten somit erkennen, dass das Volk Israel einen barmherzigen und liebenden Gott hatte. Gott wollte die Babylonier verändern durch das Verhalten des Volkes Israels. Die Stadt sollte erkennen, dass die Neuen gegenüber positiv gesonnen waren und dass sie nur Gutes für die Einheimischen wollten. Das Volk Israel repräsentierte mit ihrem guten Verhalten und Denken ihren Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Die Israeliten sind gefangen in einer Stadt, umgeben von ihren Feinden, und genau in dieser Situation wünscht sich Gott von ihnen, dass sie durch ihr Leben und durch ihr Handeln die Stadt nach vorne bringen sollen. Der feindlichen Stadt und den Leuten darin soll es gut gehen. Das ist ein gewaltiger Anspruch an das Volk, das gerade in Gefangenschaft lebt. Wenn Gott dies von seinem Volk in der feindlichen Stadt unter Feinden und in Gefangenschaft wünscht, was heißt das für uns? Wir leben nicht einmal in Gefangenschaft, wir leben nicht unter Feinden und wir leben nicht in einer feindlichen Stadt. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass sich Gott von seinem Volk, nämlich uns, heute das Gleiche wünscht. Müsste denn das unter diesen Umständen nicht viel leichter fallen? Aber wir können dennoch tun, was Gott uns sagt. In der Bibel stehen viele gute Ratschläge für eine gute Lebensweise. Aber es steht auch so manches drin, was man Gutes tun kann. Die Hauptbotschaft für mich aus dem Vers 7 ist, dass das Volk Israel ein Vorbild ist. Es ist ein Vorbild gegenüber den Babyloniern. Leben wir diesen Vorbildcharakter? Suchen wir der Stadt Bestes durch unser Verhalten? Ich habe mich gefragt, wie so etwas aussehen kann. Also möchte ich euch ein paar Beispiele mitgeben. Mein erstes Beispiel. Gott wollte auch, dass das Volk für die Stadt betet. Diesen Gedanken können wir auch für unsere Stadt wieder aufgreifen. Ich bin überzeugt, dass das Gebet ermutigt, denn es setzt auch Kraft frei. Gott hat nicht zu dem Volk gesagt, betet mal für die Stadt, denn es wird eh nichts passieren. Nein, er sagt uns, dass wir beten sollen, weil er etwas tun möchte. Wie ihr wisst, gibt es auch hier in Marburg dieses Gebet für die Stadt. Das heißt Gebet für Marburg. Ich glaube, dass so ein Gebet genau Jeremia meint. Viele von uns machen da schon mit und das ist klasse. Auch außerhalb solcher Aktionen können wir aktiv werden. Zum Beispiel, wenn wir zu Fuß durch die Stadt laufen. Wir können die Zeit zum Gebet für die Stadt nutzen, während wir spazieren gehen und während wir einkaufen gehen. Wir können für die Familien, für die Kinder und für die Ehepaare beten, die in den Häusern wohnen, wo wir vorbeilaufen. Und wir können für die Erziehung beten, für die Familien, für eine gute Erziehung und für Frieden in den Familien. Und noch ein anderer Punkt. Gott schenkt uns vieles. Betrachten wir einmal die materiellen Dinge. Diese können wir mit den Leuten teilen und damit ausdrücken, dass wir sie lieb haben. Dass Gott sie lieb hat. Letzten Sommer habe ich in der Oberstadt einen Obdachlosen getroffen und ihm ein Brötchen gegeben. Kurz bevor ich ihm mein Brötchen gegeben habe, hat er von einer anderen Person ein Stück Pizza bekommen. Trotzdem habe ich ihm mein Brötchen gegeben. Ich war total baff, als der Obdachlose mir etwas von der Pizza anbot. Ich habe ganz gut gehandelt, dachte ich, doch trotzdem legte der Mann noch eins obendrauf. Ich fühlte mich ertappt, da er von seinem wenigen Besitz teilen wollte, obwohl ich ja viel größeren Besitz habe. An diesem Beispiel können wir uns ein Vorbild nehmen. Und noch ein letztes Beispiel habe ich. Wir haben die Bibel. Das Wort hat Macht und es ist lebendig. Dieses Wort können wir den Leuten zusprechen oder auch schenken in Form von Postkarten, Mutmachkarten oder auch mutmachenden Traktaten. Es gibt noch viel mehr Beispiele und sicher fallen euch auch noch andere Sachen ein, wie man der Stadt zum Vorbild dienen kann. Wir müssen es nur angehen. Wir müssen es nur tun. In meinem zweiten Punkt soll es um Hoffnung gehen. Vers 10 und 11. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Das sind für mich ganz zuversichtliche Worte, doch sind es auch für das Volk Israel ermunternde Worte? Ich glaube schon, Gott verheißt damals dem Volk Frieden und eine Zukunft mit guten Aussichten. Denn dem Volk ging es in dieser Situation gewiss nicht blendend. Ganz im Gegenteil. Sie hatten anfangs keine Häuser, deshalb mussten sie auf viel engerem Wohnraum gemeinsam leben. Gewiss blieb da der Streit, die Auseinandersetzungen, Leid, Neid und Uneinigkeit nicht aus. Außerdem waren sie, wie ich eben beschrieben habe, Gefangene in einem fremden Land und auch in einer fremden Stadt. Gott sagt zum Volk, dass er diese Situation nicht für das Volk möchte, sondern er möchte zwischen dem Volk die Streitigkeiten auflösen und auslöschen. Wenn dies geschieht, dann spricht ihnen Gott zu, dass dieser Unfrieden vergehen wird. Es wird für das Volk Israel Frieden geben. Er möchte ihnen damit eine Zukunft geben. Und auch natürlich Freiheit. Diese Gefangenschaft wird kein Zustand für ewig sein, sondern wird nach einer von Gott bestimmten Zeit beendet. Auch diese schwierige Situation für das Volk möchte Gott abwenden. Die Leute damals können sich freuen, was sie für eine Zukunft vor sich hatten. Alles wird sich verändern, sodass die Menschen in besseren Umständen und auch in besseren Beziehungen leben werden. Das Volk ist Gott untreu gewesen, über mehrere Jahre lang. Eigentlich könnte man meinen, dass irgendwann Gott keine Motivation hat, sich mit diesem Volk zu beschäftigen. Doch Gott möchte es nicht vernichten, sondern Gott stellt sich zu seinem Volk und gibt eine neue Chance. Gott schenkt seinem Volk einen Neuanfang. Warum tut er das? Weil er es liebt. Gott verheißt dem Volk eine positive Zukunft, weil er gute Gedanken zu seinem Volk hat. Das Volk hat viel Leid, doch Gott möchte das Leid von dem Volk umwandeln in Freude. Das Volk soll sich auf diese Umwandlung jetzt schon freuen und glücklich sein. Gott will keine Ungerechtigkeit und Menschenverachtung. Er will keinen Krieg. Nein, dieser Gott ist ein Gott, der Leben gibt und leben will. Daraus dürfen wir auch Hoffnungen schöpfen für unsere eigene Zukunft. Gott möchte uns in Deutschland, hier in Marburg, Frieden und Gerechtigkeit geben. Wir leben nicht in einer Gefangenschaft, aber wir leben hier auf dieser Welt, wo es viel Leid gibt, wo Menschen unheilbare Krankheiten bekommen, wo Menschen keine Arbeit haben und aufgrund dessen krank werden. Oder es gibt Momente in Deutschland, wo es auch unter den Christen viele Streitigkeiten gibt. Und genau in diese Situation spricht Gott zu uns. Gott verheißt uns eine wunderbare Zukunft, ob wir krank sind, allein sind oder überlastet sind. Gottes Wort steht fest. Denn Jeremia schreibt in Gottes Namen, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Gott sagt uns vorher, dass wir eine Zukunft haben, aber Gott sagt zum Volk Israel, dass ihre Zukunft gut ausschauen wird, wenn sie mit Gott leben und auf ihn hören. Die gleiche Botschaft möchte uns auch Gott heute sagen. wenn wir an ihn glauben und auf ihn hören. Wenn wir mit Gott hier auf der Erde Beziehung leben, dann steht vor uns eine wunderbare Zukunft. Durch die Beziehung zu Gott können wir Hoffnung leben. Es kann sein, dass die Dinge, die uns zu schaffen machen, bestehen bleiben. Doch Gott bringt uns durch diese schwierigen Zeiten durch. Gott kümmert sich um uns, denn er weiß unseren Weg. Das heißt, die Herrlichkeit zu Gott fängt für jeden Einzelnen hier auf der Erde an. Nach dem Tod werden wir einmal bei Gott sein und mit ihm regieren, und das auf ewig. Das ist eine gute Botschaft, denn durch Gott haben und bekommen wir Hoffnung. Das Volk damals hatte Grund zum Klagen, und auch wir möchten manchmal verzagen, aber Gott hat Gutes mit uns im Sinn. Ist das nicht wunderbar? Gibt das nicht Hoffnung und Sicherheit? Und im Vers 12 und 13 steht Folgendes: Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Für das Volk Israel hieß das Folgendes: Wenn sie zu ihrem Herzen und Schöpfer beten, dann wird sie Gott hören. All ihr Leid, ihre Klagen und all ihre Wünsche wird Gott hören. Aber er wird sie nicht nur hören, sondern in Vers 12 heißt es: Und ich will euch erhören. Das Wort erhören deutet für mich schon auf eine Reaktion von Gott hin. Er wird das Volk hören und wird gleichzeitig etwas tun. Dies kann durch Beistand sein oder vielleicht auch einfach nur durch inneren Frieden in schwierigen Situationen. Dadurch schafft man es, mit den gegebenen Umständen fertig zu werden. Wenn das Volk Gott im Gebet sucht, wird er sie erhören und ihnen diesen Frieden über die Situation schenken, der es ihnen möglich macht, der Stadt Bestes zu suchen. Gott gibt dem Volk den Zuspruch, dass er sie erhören wird. Das ist etwas Sicheres, nichts, was einfach nur so dahergesagt ist. Darauf kann sich das Volk verlassen. Trifft das nun auch für uns heute noch zu? Oder haben wir es nicht mehr nötig, Gott zu suchen? Ich glaube, wir müssen immer wieder neu unseren Gott suchen. Ihn können wir heute in der Bibel suchen, in der Natur oder auch im Gebet, und wir werden ihn finden. Gott möchte uns eine Antwort geben, und darauf können wir uns 100%ig verlassen. Nun möchte ich nochmal mein Gesagtes zusammenfassen. Mein erster Punkt: Wir suchen der Stadt Bestes, indem wir Vorbilder für unsere Stadt sind. Dazu, zweitens, werden wir motiviert durch eine hoffnungsvolle Zukunft, die uns von Gott verheißen ist. Und drittens, wenn wir Gott mit unserem ganzen Herzen suchen, dann werden wir ihn finden, weil unser liebender Gott uns erhört. So segne uns Gott in dem, was wir tun. Amen.